Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Wir sind noch mitten in unserer Hattie-Serie und heute wollen wir uns dem Thema Angst widmen. Wir steigen heute mal etwas ungewöhnlicher ein. Und zwar möchte ich einen Erlebnisbericht vom 23.02.2024 vorlesen. Wir haben gerade den Deutschtest geschrieben. Ich hatte ein bisschen Angst. Dafür waren die zwei Sportstunden davor entspannt. Jetzt vergleichen wir die Hausaufgaben. Ich bin gerade sehr erleichtert. Dieser kleine Erlebnisbericht stammt von meinem Sohn. Wir haben dieses kleine Büchlein, wo er es reingeschrieben hat, neulich beim Aufräumen gefunden und ich habe von ihm auch die Erlaubnis bekommen, das hier vorzulesen. Jessica, was ist Angst im schulischen Kontext?
Angst ist nicht nur ein Gefühl, es beeinflusst ja das Denken, es beeinflusst den Körper und das Verhalten. Angst ist im Grunde eine natürliche Stressreaktion, die vor Gefahr schützen soll. Und in der Schule hat man unterschiedliche Formen von Angst. Die ist meistens dann situativ, also manche Situationen können Angst verursachen. Dann hat man den sozialen Kontext, der ebenso Angst verursachen kann, sowie fachbezogen. Also manche Fächer sind eher dafür prädestiniert, Angst zu schüren als andere. Man muss an der Stelle nochmal sagen, dass Angst per se nicht unbedingt schlecht ist. Ein kleines bisschen Angst steigert auch die Motivation, steigert die Aktivierung. Es muss sich aber definitiv im Rahmen halten, damit es nicht umschwingt.
Also du sprichst so ein bisschen von diesem positiven Lampenfieber oder so, was man vorm Test haben kann.
Wo der Puls ein bisschen höher ist, die Aufmerksamkeit ein bisschen schärfer. Man ist auf jeden Fall präsenter da, also es ist wirklich so ein Müh-Stress da, ein Müh-Angst da, der ein bisschen die Leistung steigert. Es darf aber auf keinen Fall so sein, dass es ins Negative dann umschwenkt.
Wir sind ja immer noch in unserer Hattie-Serie und Hattie zeigt ja auch, dass Angst ein Faktor ist, der im negativen Bereich liegt. Wir wollen ja den Lehrkräften so ein bisschen eine Anleitung mit an die Hand geben, wie sie selbstwirksam am Unterricht werden können. Das kann man ja eigentlich auf zweierlei Arten machen. Einmal, indem man diese positiven Sachen, die über dem Durchschnitt liegen, weiter ausbaut und fördert in seinem Unterricht. Oder aber, indem man diese negativen Dinge, wie die Angst zum Beispiel ist, die versucht abzustellen. Und deswegen wollen wir uns heute auch ein bisschen mehr mit der Angst beschäftigen. Du hattest ja schon mal die verschiedenen Kontexte aufgezeigt, wo Angst in der Schule entsteht. Aber was genau verursacht die Angst oder wer verursacht die Angst? Was sind so die Ursachen?
Na, es gibt mehrere Gruppen, die Personengruppen, die Angst verursachen können. Das wären zuerst die Lehrkräfte, also mit dem Unterricht, mit den Unterrichtsformen und überhaupt. Die Eltern, die Mitschüler. Und dann gibt es noch so, was ich unter der Kategorie unbegründete Ängste platzieren würde. Und zwar zum Beispiel sind Kinder, die mit Ängsten oder fremden Ängsten irgendwie in die Schule kommen. Zum Beispiel, wenn die großen Geschwister unschöne Erlebnisse in der Schule erlebt haben und die Angst verursacht haben, übertragen sie das und die Kinder bringen dann diese Ängste mit, obwohl sie diese Erfahrung selbst nicht gemacht haben.
Da ist dann die Angst da, etwas erleben zu können, was gar nicht klar
genau,
ist,
dass man das auch weil es meiner erlebt. Großen Schwester passiert ist, kann es auch sein, dass es mir passiert. Oder meine Schwester hatte Angst vor Prüfungen und ich habe dann eben so Angst. Weil sie erzählt hat, wie furchtbar das alles ist.
Wenn du jetzt meine Klasse von dir anguckst, die du betreut hast, wie würdest du sagen, ist da so dieses Angst verteilt? Ist es einer von 20? Sind es 5 von 20? Bei wie vielen Kindern würdest du schätzen, hat Angst einen negativen Einfluss gehabt auf die Leistung? Und war es wichtig, dass du das Thema Angst mit den Kindern angegangen bist?
Zu Beginn ja, also viele hatten diese unbegründeten Ängste und deswegen haben wir viel daran gearbeitet, vor jedem Test irgendwie immer abgefragt, wer fühlt sich gerade nicht in der Lage, das zu bearbeiten. Und wir haben oft über Angst gesprochen und welche Strategien wir haben könnten, um diese Angst zu bewältigen, ohne dass sie uns irgendwie lähmt.
Okay. Bevor wir jetzt auf diese ganzen Strategien und so eingehen, wenn ich jetzt eine Lehrkraft bin, woran erkenne ich, dass Kinder in meiner Klasse Angst haben und wie kann ich rausfinden, woran oder wovor besser gesagt?
Es gibt mehrere Ebenen, wo sich dann Angst zeigt, zum Beispiel die körperliche Ebene. Da haben die Kinder entweder Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, sind blass oder rot, sie atmen schneller, manche zittern, manche schwitzen. Also sind einfach körperliche Phänomene, die man auf jeden Fall beobachten kann. Man hat auch manche Kinder, die flüchten dann auf Toilette zum Beispiel. Sie müssen theoretisch nicht, aber irgendwie unter Stress müssen sie doch. Dann hat man die kognitive Ebene. Das ist zum Beispiel der Blackout. Also wenn Kinder sich irgendwie starten und gar nichts mehr wissen von dem, was sie gelernt haben. Die sind so von der Angst überwältigt, dass sie irgendwie gar nichts können. Da haben sie wirklich, da ist das Arbeitsgedächtnis einfach völlig blockiert, da ist nichts mehr rauszuholen. Die müssen erstmal Strategien erarbeiten, um aus der Angst irgendwie zu kommen und mit der Arbeit anfangen zu können. Dann hat man das Verhalten, was auch irgendwie Ängste verdeutlichen kann. Das sind die Kinder, die dann anfangen zu vermeiden, die aufschieben, die Clowns zum Beispiel. Oder die Kinder, die schnell gereizt sind oder die einfach aufstehen und weggehen zum Beispiel. Und dann hat man die Lernanzeiger, das sind die Schüler, die von einer Aufgabe zur nächsten springen oder die gleich ausspringen. Die Kinder, die sehr, sehr langsam schreiben, die einfach nur leere Blätter abgeben, die ständig Hilfe brauchen, um Hilfe bitten. Und für diese Kinder tatsächlich, wenn man so den Verdacht hat, irgendwie, ich habe immer das Gefühl, der Unterricht erkennt das, aber wenn ich das irgendwie abrufen möchte, kann er das nicht, dann muss man versuchen, die Zeit und die Ressourcen zu finden, um eine 1:1 Beurteilung machen zu können, um dann zu schauen, okay, wenn die Diskrepanz zwischen 1:1 und Klasse so groß ist, dann hat man wahrscheinlich mit Angst zu tun und nicht mit Leistung.
Wie wirkt sich die Angst dann auf das Lernen aus bei den verschiedenen Kindern?
Die Angst wirkt sich auf das Lernverhalten aus und auf den Lernerfolg zwangsläufig. Die Kinder, die ängstlich sind und diese Ebenen haben, die wir vorhin besprochen haben, bringt dann meist schlechtere Ergebnisse, als sie angstfrei bringen würden. Dann ist es wirklich wie ein Schneeballkugelsystem. Dann, wenn die Erfolge ausbleiben, dann bleibt irgendwann die Motivation aus und das sind die Kinder, die dann irgendwann verloren gehen oder die man falsch abstempelt, weil man denkt, die können es ja nicht, obwohl sie es vielleicht in einer 1:1-Situation doch gekonnt hätten.
Wenn du jetzt bei Kindern feststellst, dass so eine Angst da ist, also du hattest ja vorhin davon gesprochen, dass du eigentlich viel über das Plenum dann mit den Kids gearbeitet hast, also versucht hast, gemeinschaftlich erstmal die Kinder anzusprechen und zu gucken, wer fühlt sich in der Lage, jetzt den Test zu schreiben und wie sind dann die Strategien, wie du vorgehst? Also ist es eher eine Sache, die du breit thematisierst oder gehst du da eher in 1:1 Gesprächen mit betroffenen Kindern dann?
Sowohl als auch. Also wir thematisieren das oft in Kreisen, also im Kreis, wenn wir zusammensitzen und zum Beispiel den anstehenden Test besprechen. Dann frage ich auch irgendwie, okay, welche Strategien können wir haben? Ich frage erstmal ab, wer hat Angst, wer fühlt sich nicht in der Lage, den Test zu schreiben, wer braucht Unterstützung, was kann ich machen, wie kann ich helfen? Und dann führe ich auch einzelne Gespräche mit den Kindern, um nochmal irgendwie persönliche Strategien nochmal zu erarbeiten. Für mich im Unterricht ansonsten habe ich so ein Schema erarbeitet. Das ist mein PEAK-Schema, also P-E-A-K. P steht dann für physisch. Da frage ich ab, sind die Kinder wach, sind sie alle satt, sind sie okay, sind sie durstig, müssen sie auf Toilette, also alles, was mit dem Körper zu tun hat, um sicherzustellen, dass sie auf dieser Ebene in der Lage sind, den Test zu schreiben. Dann E steht für emotional, dann frage ich, wie sie sich fühlen, ob soweit alles in Ordnung ist, ob es vielleicht heute früh Stress mit Papa und Mama gab, hat jemand gerade Emotionen, die ja den Lernerfolg blockieren könnten. Dann habe ich das A, steht für Absicht, dann kläre ich quasi ab mit den Kindern, warum wir das machen und warum es sich lohnt, das zu machen, was wir gemacht haben und vorhaben. Und dann das K für kognitiv, wissen alle heute, worum es geht, was wir machen und wie das geht. So, und wenn ich das erstmal gemacht habe, habe ich einen guten Überblick über die Klasse und kann immer noch sehen, und wenn ein Kind kommt und hatte gerade Stress zum Beispiel, das versuche ich beiseite zu schaffen. Also ich versuche mein Peak-Schema relativ früh am Tag zu machen. Ich schreibe selten in der ersten Stunde einen Test, sondern ich mache es meistens, wenn ich kann, in der zweiten. Das finde ich immer günstig.
Aber machst du das nur an den Testtagen oder generell?
Dieses Abklopfen nach Schema mache ich auf jeden Fall zu den Testen. Ich mache es aber mittlerweile so intuitiv, weil die Kinder kommen immer morgen zum Schreibtisch und begrüßen mich. Und das sind so die Fragen, die ich stelle. Also, wie geht's dir heute? Und dann kriege ich immer mit, wenn es am Morgen Stress mit den Eltern gab zum Beispiel. Und dann lasse ich die Kinder zu Hause zum Beispiel anrufen.
Dass es geklärt wird.
Dass es geklärt wird, weil damit kann das Kind definitiv den Tag nicht verbringen. Es kann nicht warten, bis alle heute Abend zu Hause sind. Der Tag ist riesenlang. Das Kind hat enorm viele Aufgaben zu bewältigen. Und wenn es den ganzen Tag mit diesem Ärger irgendwie und Trauer über den Streit rumgehen muss, dann werde ich aus dem Kind irgendwie an dem Tag nichts rauskriegen. Und dafür ist die Zeit so schade.
Also im Endeffekt ist es so, an Testtagen machst du das nochmal im Plenum. Du versuchst aber an jedem Tag eigentlich, wo du die Kinder dann persönlich begrüßt, die ja dann zu deinem Schreibtisch kommen müssen, dass du da auch nochmal abfragst. Und im Endeffekt entwickelt sich ja dann auch ein Vertrauensverhältnis wahrscheinlich zwischen Lehrer und Schüler, dass die Kinder eigentlich wissen, dass du sie irgendwie abfragst, ohne jetzt genau diese Schemata dahinter zu kennen. Aber sie wissen, wenn irgendwas war, habe ich jetzt die Möglichkeit, es genau zu benennen. Also du gibst ihnen so ein bisschen einen kleinen Safe Space, nenne ich es einfach mal, am Morgen, wo sie dann sich öffnen können dir gegenüber. Und wenn sie merken, dass irgendwas sie gerade belastet, was ihre Leistung beeinflussen, negativ beeinflussen könnte, dass das so der Zeitpunkt ist, das zu benennen.
Genau. Und kurz vor dem Test frage ich nochmal konkret, um sicher zu sein, dass nichts weiter ist, dass kein Kind auf einmal Bauchschmerzen hat oder sonst was.
Um diese Zeit, morgens ging es hier noch gut, aber je näher der Test kommt, umso stärker tut der Bauch weh. Das nochmal abzufangen. Du hattest ja jetzt gerade schon gesagt, Konflikte, die von zu Hause mitgebracht werden, was dann wahrscheinlich jedes Elternteil kennt, morgens Stress beim Fertigmachen oder irgendwelche Konflikte, die es dann halt in der Familie gibt, die man dann aus zeitlichen Gründen nicht wirklich klären kann. Was sind noch so andere Dinge? Also wie klärst du andere Dinge, wenn jetzt ein Kind sagt, es hat Angst vor dem Test, der ansteht, oder Wenn zum Beispiel gar nicht dein Unterricht betroffen ist, sondern Unterricht von anderen Lehrkräften in deiner Klasse, also ein Test, der vielleicht in der dritten Stunde geschrieben wird, aber gar nicht bei dir.
Ich frage die Kinder ab, ob sie gelernt haben zu Hause. Wenn sie sagen ja, dann frage ich, ob sie wirklich ihr Bestes gegeben haben, also zum Üben, ob sie noch mehr hätten üben können, also ob sie sich zu Hause wohlgefühlt haben und das Gefühl hatten, gut vorbereitet zu sein. Und dann versuchen wir so diese sachliche Ebene zu erreichen, dass es keinen Grund gibt, dann Angst zu haben. Wenn ich zu Hause gelernt habe, wenn ich im Unterricht aufgepasst habe und mitgemacht habe, gibt es irgendwie erstmal keinen Grund. Dann führe ich kleine Gespräche und versuche wirklich so zu ermutigen, dass die Kinder sich herangehen.
Also versuchst du das Selbstbewusstsein der Kinder dann zu stärken?
Genau, also da versuche ich tatsächlich das Selbstbewusstsein der Kinder irgendwie so zu stärken, dass sie selbstbewusst rangehen können. Und dann bequatschen wir noch kurz, was passiert, wenn es passiert und dass es dann dementsprechend kein Beinbruch ist, wenn nicht alles irgendwie auf Anhieb gut gesessen hat.
Wie sieht es aus mit zum Beispiel, wenn diese Konflikte oder nicht die Konflikte, aber diese Angst aus dem Elternhaus kommen? Also zum Beispiel die Eltern erwarten eine gewisse Note oder ähnliches.
Das hat man öfters. Also je älter die Kinder werden, wenn es darum geht, irgendwie den Übergang zu schaffen, dann werden die Noten und der Druck dann dementsprechend immer größer. Und das führt teilweise dazu, dass die Kinder wirklich irgendwie große Panik irgendwie vor Tests haben. Ob angekündigt, nicht angekündigt, Klassenarbeiten. Also da ist der Druck so hoch, dass es deren Potenzial tatsächlich mindert, weil sie einfach dermaßen gestresst sind, dass sie keinen klaren Gedanken fassen können. Und das ist schade, obwohl sie das in 1:1-Situation oder in einer normalen Übungssituation das durchaus könnten. Und da muss man ins Gespräch gehen mit den Eltern. Also da muss man irgendwie gucken und einfach aufzeigen, dass dieser Druck von zu Hause aus nicht förderlich ist, weder für den Lernerfolg noch fürs Lernen an sich.
Welche weiteren Strategien hast du da, die du uns mitteilen kannst?
Wir versuchen auch zum Beispiel den Körper runter zu regulieren. Das passiert entweder im Plenum oder mit einzelnen Kindern, je nachdem. Zum Beispiel, ich hatte dieses Jahr einen Schwimmwettkampf mit manchen Kindern aus meiner Klasse und manche waren echt nervös. Die mussten zum Beispiel den Zweikampf wiederholen um den ersten Platz zum Beispiel. Also da war der Druck enorm für die Kinder. Obwohl eigentlich, es gab nichts zu verlieren und nur zu gewinnen, aber die machen sich halt selber Druck. Und da üben wir zum Beispiel auf so Atemübungen. Zum Beispiel, also wir atmen ein, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden atmen aus, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden. Und das wiederholen wir ein paar Mal, bis wir irgendwie körperlich wieder ein bisschen entspannter sind. Ich mache mit zum Beispiel auch mit Kärtchen auf den Tisch. So Motivationssprüche, so die Kinder haben die Möglichkeit, positive Sprüche oder Bilder irgendwie mitzunehmen, die irgendwie ein gutes Gefühl vermitteln, um die Angst irgendwie wegzunehmen. Und dann immer wieder einfach besprechen. Also besprechen, was kann ich machen, um diese Angst irgendwie zu überwinden. Und die Kinder haben selber irgendwie auch Ideen, kurze Bewegungen, Bewegungsabläufe, positive Gedanken.
Also hilft es vielen Kindern eigentlich auch schon, wenn man beginnt mit ihnen über die Gefühle, die sie haben, zu sprechen, versucht die auch einzuordnen und dass die Kinder auch über ihre Gefühle reflektieren, weil ich denke, dass so dieses über Gefühle sprechen, Gefühle reflektieren, gar nicht mal so in vielen Elternhäusern heutzutage noch stattfindet.
Genau, aber dadurch, dass wir eine etablierte Feedback-Kultur in der Klasse haben, ist es oft ein Thema. Wie fühle ich mich? Wie fühlt sich überhaupt Angst an? Also was ist das, wenn meine Hände schwitzen, was ist das denn? Also, und dann ist der zweite Schritt, okay, warum spüre ich das und was kann ich, ist es angenehm, ist es nicht angenehm? Und wenn es nicht angenehm ist, okay, was kann ich dagegen tun? Und die Kinder wissen, okay, um die Angst, zum Beispiel für mich, mal zu meiner Schulzeit war Angst in der Schule kein Thema. Es war Angst da grundsätzlich, weil die Didaktik und die Methodik einfach ganz anders waren. Und ich habe das immer noch. Ich bilde mich gerne fort und mache Prüfungen und Klausuren und mache das und ich habe immer noch Angst und meine Überwindungsstrategie ist Lernen. Und ich lerne über das Maß hinaus, um sicher zu sein, dass es hinhaut irgendwo. Und trotzdem habe ich es immer wieder. Ich stehe vor meiner Klausur und ich kann erstmal nichts machen. Ich habe der total Blackout. Und das thematisiere ich auch mit den Kindern und sage, so fühle ich mich auch. Und ich übe und ich sage, meine Strategie ist erstmal richtig viel zu lernen, um halbwegs sicher mit einem sicheren Gefühl überhaupt ranzugehen. Und wenn ich merke, gerade habe ich nur irgendwie den Blackout, dann gucke ich mir die ganzen Aufgaben an und ich schaue, wo kann ich anfangen, um überhaupt reinzukommen. Wo kommt es mir leicht vor? Was kann ich, mit welcher Aufgabe kann ich starten, um überhaupt zu starten? Und dann mit der Zeit, wenn ich merke, ich schaffe dann immer mehr, dann werde ich irgendwie gelöster und dann entspanne ich mich und dann kann ich auf die Aufgaben zurückkommen, die ich ausgelassen habe. Ansonsten ist diese Angst eine Spirale. Wenn ich nicht anfange, ich habe Angst, ich fange nicht an, ich gucke mich nicht um, ich starte nicht, die Zeit vergeht, ich habe noch mehr Angst, zu wenig Zeit, Zeitdruck und so weiter und so fort. Und die Kinder müssen einfach die Strategien erarbeiten und lernen und besprechen, wie komme ich raus aus dieser Spirale. Und ich thematisiere, was mich betrifft, so wie Hattie gesagt hat, sprich nicht über das Lehren, sondern über das Lernen. Genauso spreche ich auch aus meinen Erfahrungen und die Kinder können irgendwie daraus lernen. Und tatsächlich wenden sie das auch an. Also immer wieder nach der Arbeit machen wir wieder einen Kreis und besprechen, wie es gelaufen ist, wo waren die Schwachpunkte, wer hatte Angst, wer hatte seine Probleme, besprechen wir mal. Und viele sagen, ja, ich habe das so gemacht, ich habe erstmal eine Aufgabe gesucht, die mir leicht fiel. Und damit habe ich angefangen.
Um reinzukommen.
Erstmal in diese Testsituation reinkommen und dann fährt man, wenn man merkt, okay, man schafft das gerade, dann fährt man automatisch runter und dann ist die Konzentration und die Ruhe da und dann geht's halt weiter.
Also auch eigentlich ein guter Tipp, so für Testgestaltung, dass man vielleicht am Anfang von einem Test eine Aufgabe wählt, die vielleicht mit Absicht so leicht eigentlich ist,
zum Beispiel,
dass die Kinder gut reinkommen können in den Test und über die erste Aufgabe eigentlich schon ein bisschen Selbstsicherheit
erlangen genau, können. Dass man nicht die erste Aufgabe als
die Nussknacker-Aufgabe.
Genau, sondern dass man das Blatt so gestaltet, dass wirklich die erste Aufgabe so als Einstieg dienen kann, sodass die Kinder irgendwie die Sicherheit haben, okay, und die Zeit dadurch bekommen, irgendwie runterzufahren und zu entspannen und in dieser Stresssituation zu kommen.
Gibt es noch so andere kleine Gestaltungs- oder Alltagstipps, die du hast, um den Kindern irgendwie die Angst zu nehmen oder Angst einfach vorzubeugen?
Also unser Spruch ist auch irgendwie, ich kann es noch nicht. Das finde ich irgendwie ganz wichtig. Selbst unser Schulsystem ermöglicht es nicht, dass wir die Kinder irgendwie bei Klassenarbeiten differenziert bewerten oder abfragen oder auch zeitlich versetzt irgendwie bewerten. Und somit muss ich zum Zeitpunkt X fragen, ob alle irgendwie das können. Und manche werden es natürlich halt nicht können. Und dann ist es halt wichtig zu sagen, okay, ich kann es noch nicht. Aber ich werde weiter üben und dann heißt es lange nicht, ich bin ein Versager, sondern ich kann es halt noch nicht. Und ich persönlich gibt es ganz viele Sachen immer wieder, die ich noch nicht kann. Oder wenn ich mir ein neues Projekt irgendwie zulege, dann kann ich vieles noch nicht. Aber ich merke mit der Zeit, ja, langsam wird. Und das ist halt, und jeder muss irgendwie überlegen. Dann gibt es noch fächerspezifische Strategien. Zum Beispiel, ich hatte ein Kind, das konnte kein Gedicht vor der Klasse vortragen. Und da hatte ich auch so eine Art Stufenplan irgendwie für dieses Kind. Und irgendwann war es doch in der Lage vorzutragen. Die ersten Mal hat es nur mir vorgetragen in 1-zu-1-Situationen. Beim nächsten Mal hat es einem anderen Kind vorgetragen. Und dann hat es einer kleinen Gruppe Kinder vorgetragen. Also ausgewählte Kinder. Wir haben es auch irgendwie auf Video aufgenommen, dass ich es mir angucken könnte. Wir haben die Gruppe Kinder immer erweitert und vergrößert. Zuerst waren selbst von ihm selbst gewählte Kinder, dann irgendwann waren es einzelne Kinder, die von uns quasi gemeinsam ausgewählt wurden. Und dann irgendwann war er in der Lage, irgendwie vorzutragen. Und das kann man genau für Gedichte oder für Vorlesen oder jede Übung, die Angst verursacht, kann man versuchen, eine Strategie zu erarbeiten, dass es halt machbar ist.
In dem Falle wäre dann die Strategie, kleine Mikroziele einzubauen, die dann nachher zum großen Ziel führen.
Genau, es gibt so ein schönes Bild irgendwie von einem Mensch vor einer Leiter, vor zwei sogar. Und die eine hat ganz viele Stufen und die andere hat immer irgendwie nur, weiß ich nicht, über Meter hinweg irgendwie nur eine Stufe. Dann ist halt die Frage, welche kann ich besser hochgehen? Das ist ja die mit den kleinen Stufen. Und genauso ist es beim Lernen auch. Man kann irgendwie so viele Stufen einbauen, damit man den Weg irgendwie gangbar irgendwie machen kann. Man muss es nicht, das Ziel sollte nicht sein, ich kann mein Gedicht vortragen. Weil ich weiß, ein Teil der Kinder werden es auf Anhieb nicht können. Aber ich kann kleine Schritte einbauen, um dass dieses große Ziel irgendwie irgendwann erreicht werden kann.
Aber diese Mikroschritte würdest du eher dann für die Kinder einbauen, wo du merkst, dass es Probleme gibt? Oder
wenn
ist es
ein
dann
Kind vorne steht und anfängt zu weinen, dann weiß ich, oder wenn es überhaupt nicht mal vorne steht, aber weiß, jetzt werden ein paar Kinder rangenommen, vielleicht haben sie nicht selbst den Termin gewählt, wann sie vortragen wollen, das ist super stressig. Wenn sie Glück haben, durften sie den Zeitpunkt wählen, wann sie vortragen. Das heißt, es ist schon mal planbar. Die sind trotzdem selbstwirksam irgendwo, weil sie sich eingetragen haben, um vorzutragen. Und wenn du trotz all dem siehst, ein Kind sitzt da und fängt an zu zittern oder zu weinen oder verbringt die halbe Stunde noch auf Toilette, dann hat dieses Kind einfach Angst. Und dann kann ich da als Lehrkraft sagen, okay, nicht vorgetragen, 6. Oder nicht geschafft, 6 oder wie auch immer. Oder sage ich mir, ich möchte, dass dieses Kind das schafft. Welche Schritte brauchen wir, dass dieses Kind es schafft? Und dann spreche ich auch mit dem Kind. Was braucht dieses Kind? Was ist sein Vorschlag? Er muss vortragen. Das ist irgendwie erstmal primär das Ziel. Er muss üben, auswendig zu lernen. Er muss irgendwie den Vortrag üben, laut sprechen, Publikum angucken. Aber welche Schritte kann ich einbauen, damit er das packt? Und was kann er mir anbieten, frage ich auch. Irgendwie, wie kann ich helfen? Was kannst du leisten? Und dann Schritt für Schritt. Und klar, immer wieder, die Schraube wird immer ein bisschen fester gezogen. Aber am Ende ist das Kind in der Lage, vor der Klasse vorzutragen. Und das ist das Ziel.
Aber also, ich wollte eigentlich eher darauf hinaus, du designst dann diese Ausnahmen, sage ich mal, und baust diese Mikro-Steps nicht per Design in deinen Unterricht komplett ein, sondern es ist eher, du erkennst die Angst von einem Kind und reagierst dann speziell für dieses Kind.
Genau.
Okay, die anderen, wer sich traut, trägt gleich
vor der Klasse. Wer sich traut, trägt sich ein und kann irgendwann vortragen. Mhm. Also ich versuche trotzdem diese Selbstwirksamkeit irgendwie trotzdem einzubauen, dass die Kinder sich proaktiv anmelden zum Vortragen. Das finde ich ganz wichtig, dass sie nicht kommen und sagen, heute müssen wir vortragen, sondern nein, ich habe mich heute eingetragen zum Vortragen. Ich finde, also es ist eine ganz andere Wirkung.
Also um es nochmal zusammenzufassen, so ein bisschen, wenn man jetzt die verschiedenen Arten von Angst beleuchtet im schulischen Kontext. Wir haben uns schon jetzt angeguckt, so ein bisschen, woran man die Angst erkennt, und du hast auch schon ein paar Strategien genannt, wie du mit den Kindern umgehst. Was oder welches Thema spielt die Gemeinschaft? Weil ich weiß, bei dir ist das immer ein relativ großes Thema, Gemeinschaft, und eine Sache, die du immer sehr stark förderst. Welche Rolle spielt die bei dem Thema Angst?
Ich glaube, das Thema Gemeinschaft spielt eine große Rolle. Wenn das Kind sich schon in der Klasse, in der Klassengemeinschaft wohlfühlt und sicher fühlt, dann haben wir schon mal einen von den Faktoren schon mal
eliminiert
irgendwie. Und der ist halt nicht ganz so klein. Also wenn eine Klassengemeinschaft nicht stimmt, wenn man die Angst hat, ausgelacht zu werden, sobald man sich meldet, also ich spreche nicht mal von Testsituationen, sondern von einfachen Wortmeldungen zum Beispiel. Wenn die Beziehung irgendwie nicht stimmt, zum Beispiel zur Klassenlehrkraft. Zum Beispiel mein Kind hat einmal gesagt, ich hatte ihn gefragt, warum seine Mitarbeit in einem Fach nicht ganz gut ist. Und er meinte, Mama, ich melde mich ja gar nicht. Ich melde mich lieber gar nicht, weil an der Tafel, hinter der Tafel steht ein Kind, beziehungsweise stehen die Namen von den Kindern, die irgendwie Blödsinn machen oder sprechen oder wie auch immer. Und dann werden Striche gemacht, die man nicht sieht. Und wenn man zwei Striche hat, kriegt man einen Antrag. Und er meinte, scheinbar waren ihm die Regeln nicht ganz klar irgendwie. Da fehlt wieder irgendwie diese Klarheit. Ihm war es nicht ganz klar, wie diese Striche tatsächlich zustande kommen. Und er meinte, er möchte kein Risiko eingehen. Und deswegen sagte er kein Wort. So, aber das für die Mitarbeit ist es halt tödlich.
Also die Lehrerin hat eigentlich eher die Striche für die Unterrichtsstörung gesammelt, genau. Und den Kindern war aber nicht ganz klar,
was ist eine Störung. Es wurde nicht thematisiert scheinbar, was ist denn eine Störung, und mein Sohn hatte einfach die Angst, wirklich
was Falsches zu sagen.
Ja, ob eine Falschmeldung auch eine Störung ist zum Beispiel, und schwupps hätte er einen Antrag und schwupps ist das, und aus Angst hat er lieber kein Wort gesagt, und so sollte es nicht sein. Die Kinder sollen frei sprechen, die sollen grundsätzlich im Unterricht so viel sprechen, wenn sie aber die Angst haben oder die Angst verspüren, dass wenn sie was sagen, kriegen sie eins entweder von der Lehrkraft Ärger oder werden von den anderen ausgelacht oder nicht ernst genommen oder, dann ist es halt schwierig.
Also ist so eine Mischung aus Gemeinschaft, und wenn die Gemeinschaft stimmt, hast du auch diese positive Fehlerkultur, womit du dann Ängste abbaust, dass die Kinder sich mehr einfach im Unterricht beteiligen und mehr Mut haben, dann.
Genau, man sagt ja immer irgendwie, Fehler sind Helfer. Und daran, und so sollten, also es sollten nicht nur ein Spruch sein, sondern so soll man das auch irgendwie vorleben. Wenn die Lehrkraft irgendwie, wenn an der Tafel steht, Fehler sind Helfer, aber die Lehrkraft im Klassenraum die ganze Zeit sagt, also ich verstehe ja gar nicht, dass du das nicht verstehst, oder warum kannst du das denn nicht? Wir haben ja so oft, dann sind die Fehler kein Helfer. Oder man kann ja auch sagen, ich sehe, dass du machst Fehler, ich sehe, dass du übst. Das ist ein Zeichen, dass du übst.
Wie sieht es aus, wenn du merkst, dass Kinder aber aus Fehlern nicht lernen? Also wenn du zum Beispiel mitbekommst, ein Kind schreibt im Diktat den Satzanfang immer klein, du thematisierst das mit ihm, du übst mit ihm und der Fehler findet wieder statt. Wie geht man damit um, wenn du merkst, dass aus diesen Fehlern, die ja Helfer sein sollen, aber gar kein Lernprozess entsteht?
Na, da muss ich in die Diagnostik gehen. Dann hat wahrscheinlich dieses Kind ein anderes Problem. Also wenn ich immer sachlich mit dem Kind bespreche, was sind seine Fehler, wie kann er das vermeiden, und trotzdem passieren die, obwohl ich im Unterricht sehe, er ist konzentriert, er ist fleißig, er übt, und so weiter, wenn diese Fehler trotzdem passieren, dann ist die Diagnostik dran, da muss ich gucken, und dann liegt es wahrscheinlich tiefer. Und dann ist es meine Aufgabe als Lehrkraft, irgendwie zu gucken, okay, wo könnte das Problem sein? Und dann läuft die Diagnostik, dann müssen die Eltern ins Boot geholt werden, die Beobachtung wichtig ist, dass man dokumentiert irgendwie, welche Proben man genommen hat, in welchen Abständen, um genau irgendwie darlegen zu können, dass man das Problem irgendwie sieht und nicht nur irgendwie, dass man sich das denkt, sondern dass man es den Eltern wirklich zeigen kann und nicht, dass sie denken irgendwie, naja, er hat nicht aufgepasst, weil das Kind möchte grundsätzlich. Also ich kenne kein Kind, der per se in sein Diktat reingeht und Fehler machen möchte.
Wir haben also jetzt geguckt, Angst ist ein negativer Faktor in der Schule, den wir versuchen wollen zu eliminieren. Und das Gute an Hatti finde ich, diese Gegenmaßnahmen, die du jetzt genannt hast, sowas wie Gemeinschaft, Fehlerkultur, die haben alle eigentlich einen überdurchschnittlich positiven Effekt. Das heißt, wenn wir unseren Unterricht als Lehrkraft wirksamer machen wollen, ist die Eliminierung mit Angst, mit den Strategien, die du gerade so ein bisschen schon skizziert hast, ja eigentlich doppelt wertvoll, weil wir eliminieren was Negatives mit sehr positiven Dingen. Generell hast du da aber, bist du nochmal einen Schritt weiter gegangen und hast dir nochmal angeguckt, wie so ein positiver Unterricht gestaltet werden kannst und hast da auch so ein Schemata entwickelt.
Genau. Ich arbeite gerne nach Schema, ich finde das ganz praktisch. Diese Art der Arbeit habe ich zum Beispiel in meiner Ausbildung am Rande beim DRK gemacht, bei den Sanitätern zum Beispiel. Und da hatten wir auch für die Überlebenschancen quasi dieses Körpercheck, irgendwie ganz konkrete Schemata, wonach wir arbeiten konnten. Und das war irgendwie ganz praktisch, weil das geht ja flott.
Das heißt, Schema ist, man sagt ja immer gerne nach Schema F.
Genau, genau. Ein Akronym meine ich. Also und so wie vorhin PEAK, P-E-A-K, rette ich jetzt irgendwie Be Safe. Also wie stellst du sicher, dass du guten Unterricht machst irgendwie, ohne dir den Kopf großartig zu zerbrechen? Und für mich habe ich dieses Be Safe und zwar B' und dein Safe. Und das B steht für Beteiligung, das S steht dann für sichtbare Ziele. Die müssen sein. Das ist auch von Hattie, ein von den C irgendwie, Klarheit muss sein. A steht für die Atmosphäre, also unser Lernklima. Dann hätte ich noch F für Feedback. Wir haben ja schon in den vorherigen Folgen gehört, irgendwie Feedback ist ein Faktor, was mit der wichtigste ist.
Und auch sehr stark im Cura-Modell verankert
ist. Genau. Ne? Und dann nicht zu vernachlässigen ist. Und das E steht dann für Erfolgskriterien. Also, dass den Kindern klar sein soll, wenn ich das, das und das gemacht habe, bin ich fertig und das ist mein Erfolg. Oder wenn ich das, das und das erreicht habe, auch wenn ich nicht fertig bin. Also, wenn ich am Ende der Stunde erklären kann, wie ich nur erkenne, wenn ich mir da diese Strategien erarbeitet habe. Ich habe zwar nicht die 20 Stationen fertig gemacht, die Lehrkraft vorbereitet hat, aber ich bin in der Lage, das zu erklären. Wenn das Ziel ist und das sind die Schritte, die gemacht wurden, dann habe ich einen Lernerfolg. Ja oder nein? Also es muss klar sein, was ist am Ende zu erreichen. Ist es der Lehrkraft wichtig, ich werde fertig mit dem Arbeitsauftrag? Oder ist es irgendwie wichtig, dass ich irgendwie meinen Lerngegenstand irgendwie erklären kann, dass ich es einem Partner erklären kann und so weiter und so fort? Das muss den Kindern klar sein, sonst arbeiten sie ins Blaue irgendwie, wissen nicht, wozu sie das irgendwie machen. Und deswegen, und wenn ich dann dieses Schema irgendwie abgearbeitet habe, bei mir im Kopf irgendwie, wenn ich vor der Stunde das schon mache, habe ich irgendwie
meine Beteiligung. Lass uns dann nochmal kurz einsteigen und das nochmal ein bisschen sezieren. Also, Be Safe ist sozusagen die Formel für die Lehrkraft, um selbst vor dem Unterricht oder nach dem Unterricht so ein bisschen zu reflektieren. Der Unterricht, den ich jetzt gebe oder gegeben habe, ist das ein wirksamer bzw. guter Unterricht?
Genau.
So, B, fangen wir an.
Beteiligung.
Wie überprüfe ich das?
Na, habe ich die Kinder irgendwie an dem Geschehen, irgendwie habe ich vor, sie gerade zu beteiligen? Haben sie Mitspracherecht? Haben sie einen Zeitpunkt, wo sie mitsprechen? Also der Redeanteil der Kinder soll eigentlich so hoch wie möglich sein. Wenn ich aber davor 20 Minuten Lehrervortrag hatte, bin ich Beteiligung. Also wie kann ich den Einstieg gestalten, dass die Kinder einen hohen Redeanteil haben?
Also sie sollen einen hohen Redeanteil haben. Beteiligung wäre zum Beispiel nicht, schreibt mal die 20 Päckchen von Seite 5 ab und wer fertig ist, macht noch die Einsternaufgabe unten. Und
Beteiligung könnte man auch mit Aktivierung, Reaktivierung, also wie stelle ich sicher, dass alle Kinder, die da vor mir sitzen, auch tatsächlich bei dem Thema gerade sind, wo ich gerade bin. Also habe ich jetzt die Kinder irgendwie so getriggert, dass sie bei mir sind und zuhören, aktiv und sich gleich melden können. Habe ich das? Oder habe ich gerade einen Lehrervortrag irgendwie vor und da ist an Beteiligung und nach 2 Minuten Vortragen habe ich schon die Hälfte der Kinder irgendwie verloren.
Okay, also das heißt, wir wollen so ein bisschen weg von dem Vortrag Schema, also dieses Lehrer sein, sondern wir wollen der Lernbegleiter sein. Also das heißt, die Kinder müssen aktiv sein und wir als Lehrkraft müssen uns eigentlich eher zurücknehmen.
Genau. Und das ist zum Beispiel im Core-Modell auch stark verankert, weil da finden die Einführungen und das Feedback am Ende im Kreis statt. Das heißt, da sitzt jeder an erster Stelle, sind alle auf einer Ebene, da kann sich keiner verstecken. Also da sind die irgendwie, die müssen. Die haben ja keine andere Wahl, als sich irgendwie da zu melden. Und damit ist wahrscheinlich ein Kriterium vom Core-Modell, ja, so wichtig und relevant.
Dann sind wir beim S.
Sichtbare Ziele. Ja, die Kinder müssen wissen, was ist das Ziel. Einfach, also das Ziel kann ja nicht sein, arbeite Seite 13 ab. Das ist ja kein Ziel, sondern das Ziel ist, wenn ich diese Seite bearbeitet habe, was kann ich am Ende?
Was ist der Lernerfolg sozusagen?
Was ist denn das Ziel? Warum? Ist das Warum geklärt irgendwie? Warum lerne ich das? Warum ist es so wichtig in meinem Alltag? Wann werde ich diesen Lerngegenstand in meinem Alltag irgendwie anwenden? Warum soll ich es lernen? Also den Kindern muss klar sein, wenn ich diese Arbeit mache, das wird mir für später helfen, dies und das zu machen.
Ich habe das häufig, wo ich meinem Sohn geholfen habe bei Mathehausaufgaben und der musste viel solche Päckchen halt rechnen. Und wir haben dann die Sachen gerechnet und er hat irgendwie auch mal festgestellt, dass je weiter runter man geht, die Aufgaben einfach schwerer wurden. Weil dann irgendwann war es zum Beispiel Addition über den Zehnerübergang, was am Anfang nicht war. Oder ja, dann die wurden halt immer ein bisschen schwieriger, aber er konnte es halt nicht benennen. Aber er wusste einfach, oben sind sie einfach, unten sind sie schwierig, aber er konnte halt nicht benennen, woran es lag. Und ich denke, das Problem war da auch, dass in der Schule diese Lernerfolge und die Aufgaben gar nicht richtig besprochen wurden, sondern tatsächlich an der Tafel einfach stand, rechne das als Hausaufgabe. Ja. Hausaufgabe, Seite so und so, Aufgabe 1 bis 3.
Ja, genau, aber das Warum wurde halt nicht geklärt. Und das müssen die Kinder, um die Akzeptanz irgendwie bei den Kindern zu fördern, weshalb sie überhaupt die Aufgaben machen sollten, weil es steht kein Kind auf und sagt, ich mache heute Seite 13, sondern um diese Akzeptanz bei den Kindern zu fördern, muss man denen erklären, warum es so wichtig ist. Und das geht nicht darum, dass es so wichtig ist, weil wir einen Test schreiben werden, sondern es ist wichtig, weil in deinem Leben wirst du das und das brauchen. So. Und das geht bei manchen Einheiten wie Zeit und Geld und Gewicht, das ist ja irgendwie relativ einfach, das zu begründen aus dem Alltag. Für zum Beispiel Kombinatorik hatte ich letztens, dann mussten die Kinder erklären, wann werden wir Kombinatorik irgendwie benutzen. Und dann wurde klar, okay, wenn ich morgens aufstehe und meine Kleidung irgendwie zusammenstellen möchte, muss ich kombinieren. Okay, und wenn ich aber, und jetzt wissen aber die Kinder, wenn ich irgendwie mehrere Oberteile, Hosen und Socken noch, dann wissen sie, das Ganze in einer Tabelle darzustellen, wird nicht möglich sein. Also werden sie irgendwie andere Strategien irgendwie haben. Es geht auch irgendwie, also es geht nicht nur um Kleidung, dann geht es auch darum, irgendwie, wenn sie Lunchpakete schnüren können und sich mehrere Elemente aussuchen können, dann wissen sie auch, wie es geht und das ist halt, dass sie kombinieren können. Also es geht wirklich darum, den Kindern klarzumachen, was ist das konkrete Ziel und warum wirst du es brauchen.
Und auch, tut mir leid, wenn ich wieder den Bogen schlagen muss, aber auch da sind wir wieder beim Cura-Modell, weil da wurde ja, glaube ich, auch gesagt, dass die Dinge, die die Kinder lernen sollen, sehr alltagsnah sein sollen, ne?
Genau. Also das ist für die Akzeptanz irgendwie deutlich leichter, wenn die wissen, das brauche ich aus meinem für meinen Alltag, um den Alltag bewältigen zu können, als wenn die abarbeiten. Also das Abarbeiten bleibt nicht mal im Gedächtnis, sondern die haben es abgearbeitet, vielleicht sind sie mit der Seite fertig geworden, aber was sie daraus gelernt haben, ist halt, und wie lange es auch noch gespeichert bleibt, ist da fraglich. Wenn sie das aber irgendwie, ein gutes Beispiel sind Brüche zum Beispiel. Also Brüche auf dem Papier zusammenzurechnen, ist einfach wenig effektiv. es bleibt auch nicht hängen. Für Brüche mache ich gern Pizza oder Kuchen und wir backen und wir schneiden und wir gucken zum Beispiel erstmal für den Anfang und dann kann man dasselbe nochmal machen, wenn es darum geht zu addieren, um zu gucken, irgendwie, weil das für die Kinder im Alltag relevant ist, zu gucken, wenn er irgendwie 2/4 hat und ich habe ein halbes, wer hat mehr, vielleicht ist es doch gleich oder nicht. Für die Kinder ist es arg relevant, das zu wissen. Und dann ist die Motivation und die Akzeptanz auch da, irgendwie das zu lernen. Und als wenn ich sage, bitte addiere ein halbes und ein Viertel.
Dann sind wir beim A.
Atmosphäre, Klima. Na, da gehe ich mein Schema erstmal durch. Mit Peak erstmal. Ich gucke, haben die Kinder Angst, ja oder nein? Ist die Stimmung gut, ja oder nein? Gab es irgendwie irgendwas, was für unsere Atmosphäre nicht gut ist? Gab es irgendwie in der Stunde davor Stress mit Fachlehrern zum Beispiel oder unter den Kindern selbst? Sind meine Kinder gerade unruhig? Ist was vorgefallen? Ist in der nächsten Stunde vielleicht ein Event, weshalb die Kinder aufgeregt sind? Also ich gucke, wie ist die Atmosphäre? Es nützt ja nicht, irgendwie eine wichtige Einheit einführen zu wollen, wenn die Kinder gerade
aufgedreht sind,
weil in der nächsten Stunde wird gesungen oder so.
Also das heißt, hier in dem Falle bezieht sich die Atmosphäre tatsächlich auf die Atmosphäre, die dann, also da geht es nicht, wie ist die Gemeinschaft, wie ist meine Beziehung zu den Kindern, sondern es geht tatsächlich um die momentan existierende Atmosphäre, Stimmungslage der Kinder und der Klasse.
Ja, genau. Also wie ist da der Stand momentan in der Klasse? Ist es irgendwie eine angenehme Arbeitsatmosphäre oder gibt es da irgendwie Probleme, die ich irgendwie, wenn die Kinder draußen gestritten haben, dann brauche ich erstmal nicht in den Unterricht starten, weil das wird sich irgendwie nicht von allein lösen.
Dann sind wir beim F von Be Safe.
Feedback, auch im Cora-Modell ganz wichtig, irgendwie, dass ich vor der Stunde schon sicherstelle, dass ich das Feedback eingebaut habe, dass das nicht zu kurz wird. Entweder man macht es richtig, ich mache es am liebsten wirklich im Kreis, weil da kann sich auch wieder keiner verstecken und jeder kann sein Feedback irgendwie geben, ich ebenso und wir reflektieren irgendwie, was ist uns gut gelungen, was ist uns nicht gut gelungen, warum ist es uns nicht gelungen, was kann ich besser machen, wo kann ich als Lehrkraft noch helfen. Wenn man aber die Zeit nicht hat, manchmal, man kann nicht zu jeder Stunde immer irgendwie einen Kreis machen, vielleicht sind die Begebenheiten nicht da und trotzdem kann man als Lehrkraft 4 Farben nehmen, jede Ecke vom Klassenraum bekommt eine Farbe und man stellt eine Frage und die Kinder sortieren sich da und dann pickt man sich irgendwie zum Beispiel auf die Frage, ich habe meine Lernzeit effektiv genutzt, gehen manche Kinder auf grün, also ja, haben sie genutzt und dann frage ich, okay, wie, du hast dich bei grün platziert, erklär uns, also wie würdest du das begründen, dass du das irgendwie, also wie, erklär uns, warum du dich bei grün das mal irgendwie platziert hast und welche, was hast du denn gemacht, um diesen Erfolg irgendwie zu haben. Und dann kann dieses Kind Positives berichten, ein gutes Beispiel für die anderen sein, Ideen und Anregungen noch mitgeben, wie die anderen es besser machen könnten, um es vielleicht auch zu schaffen. Und dann nehme ich noch andere Kinder, die vielleicht nicht bei grün sind, aber es ist halt nicht negativ, sondern ich frage, okay, du hast dich bei orange irgendwie platziert, was, warum erstmal? Manchmal schätzen sie Kinder irgendwie schlechter ein, als sie tatsächlich dann waren. Und wenn die Begründung irgendwie stimmig ist und es stimmt, dann frage ich, okay, was könntest du beim nächsten Mal, was nimmst du dir beim nächsten Mal denn vor? Kann ich dich unterstützen? Und so weiter und so fort. Also so wird ein Feedback eingeholt. Wenn man noch das Ganze noch richtig gut geplant hat, kann man das auch auf Papier machen. Also ich nehme immer 1, 2, 3 Kriterien, mache irgendwie die Kriterien. Manchmal, wenn ich richtig gut bin, wenn es ganz wichtig ist, mache ich nochmal so 2, 3 kurze Aufgaben, also richtig kurz irgendwie kurze Aufgaben, die Kinder lösen sollen. Dann korrigieren wir im Plenum und anhandessen und nach Kriterien bewerten sie sich quasi. Und dann sammle ich das ein als Feedback, um das irgendwie nochmal für mich auf Papier zu haben, wo die Kinder gerade stehen. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich Feedback einzuholen. Es muss nicht immer irgendwie die schönste Variante sein. Es kann auch die schnellste sein. Aber wichtig ist, dass Feedback einfach nicht zu kurz kommt, dass die Kinder die Zeit haben zum Selbstreflektieren, um den Lerngegenstand zu reflektieren, den Lernverhalten zu reflektieren und die nächste Stunde noch schon mitzuplanen, was sie in die nächste Stunde auf jeden Fall mitbringen sollten, um das irgendwie besser zu können. Und dann ist es halt wichtig, auch zu fragen, wie die Aufgaben waren, ob sie zu schwer waren, ob sie irgendwie passend waren, ob sie zu leicht waren und so weiter und so fort. Und das geht auch zum Beispiel mit Handzeichen. Also jede Antwort ist ein Finger sozusagen. Also zum Beispiel, wie es war zu schwer, dann wären ja 5 Finger. Es war super, wäre dann 1 Finger und dann hat man die Abstufung mit der Hand sozusagen und dieses Plakat hält im Klassenraum, die Kinder wissen Bescheid und zeigen dann die passende Fingeranzahl je nach Frage. Geht ja auch. Es gibt viele Möglichkeiten, Feedback einzuholen.
Dann haben wir den letzten Buchstaben von Be Safe, das E.
Genau, steht für Erfolgskriterien. Also da geht es irgendwie, wo das ist sozusagen der Weg zum Ziel. Und diese kleinen Schritte, die man irgendwie durchgehen muss, um ans Ziel zu kommen.
Also S, diese sichtbaren Ziele, wäre das Übergeordnete, dass man halt sagt, du brauchst das, damit du, wenn du mit deiner Familie Pizza isst, genauso viel abbekommst wie die anderen. Und das E wäre dann diese kleinen Schritte, die dann dazu führen, um diese Kompetenz zu erwerben.
Genau, das sind zum Beispiel, wenn man sagt, ich kann im Zeilenraum bis 100 addieren, das ist so das Ziel, aber was sind denn die Schritte dazwischen? Also, und dann muss man sich überlegen, welche Schritte muss das Kind gehen, um sagen zu können, okay, am Ende habe ich das Ziel erreicht, nämlich ich kann addieren. Aber da geht ein bisschen mehr dazwischen. Und diese Erfolgskriterien müssen den Kindern klar sein, weil ansonsten ist es wieder mit der Leiter. Dann hat man eine Leiter mit Meterabstände, also mit Stäben mit 1 Meter Abstand. Die ist nicht irgendwie hoch zu klettern. Wenn man aber die kleinen Schritte hat und die für die Kinder auch sichtbar sind, dass sie vielleicht sie abhacken können oder einen Punkt aufkleben können oder. Wenn sie diesen Lernweg quasi markieren können, jedes Mal ihre Lernerfolge vermerken können, dann hat man das Lernen auch sichtbar gemacht und das ist auch bei HT irgendwie ein wichtiges Thema. Und das steigert die Motivation. Als am Ende der Zeit rauszugehen und zu sagen, also ich kann immer noch nicht addieren, beziehungsweise was heißt denn addieren im Zeitraum bis 100, weil das ist richtig weit gefächert. Da muss es irgendwie oft aufgeteilt werden für die Kinder.
Dann dein Be Safe ist ja eher für die Lehrkräfte gedacht, um den Unterricht zu reflektieren. Aber mit dieser Art, wie wenn der Unterricht nach dieser Be Safe Checkliste gestaltet ist, reduzierst du entsprechend auch die Angst. Also das ist so eine kleine Checkliste, die auch dafür dann sorgt, dass Angst reduziert wird, weil die Kinder sich beteiligen, weil sie wissen, was passiert, weil sie die Schritte kennen, weil die Atmosphäre überprüft wird. Genau,
wenn man die Forschung von Hattie nochmal irgendwie ranzieht, der sagt ja, Klarheit, Feedback und gute Beziehung wirken stark lernförderlich. So, und die Versuchung, das kann die Angst quasi überwiegen. Also das dann überwiegen, wenn das irgendwie sitzt, dann da sind genau die Punkte, die Angst dann abfedern. Dann wieder, also zum Beispiel die Klarheit hat eine Effektstärke von 0,85, die Beziehung 0,72, also die Effektstärken sind enorm hoch und wenn man die hat, dann kann man irgendwie schon sicher sein, dass man die Angst irgendwie zum größten Teil abfedert, was uns aber nicht hindern sollte, irgendwie mein Schema durchzugehen trotzdem, dieses Peak-Schema, um sicher zu sein, dass die Kinder irgendwie in der Lage sind, irgendwie die Arbeit leisten zu können. Und es lohnt sich, darauf zu achten, weil, wie gesagt, die Angst ist mit einer Effektstärke von 0,5, also extremst negativ, wenn man bedenkt, dass die Effektstärke, die anfängt zu wirken, 0,4 ist und die Angst bei minus 0,5 ist, lohnt es sich dran zu arbeiten. Und das ist relativ einfach gemacht, mit Klarheit, Feedback und gute Beziehung. Und da sind auch Kriterien, die für guten Unterricht also grundsätzlich irgendwie gelten sollten.
Als letztes würde ich gerne noch mal wissen, hast du so Basics, die man noch mal aufziehen könnte, wie man Angst am besten verhindert?
Na, ich würde sagen, ich habe so ein paar Stichwörter von Sachen, die man auf jeden Fall als Lehrkraft vermeiden sollten. Und wahrscheinlich ein Teil von den Hörern werden denken, oh mein Gott, wie kann man sowas machen? Und tatsächlich erlebe ich das immer wieder, das passiert. Also ob bewusst oder unbewusst. Und vielen ist es halt nicht klar. Also wenn manche Lehrkräfte sich nicht gut reflektieren können, dann passiert sowas. Also zum Beispiel, wenn den Kindern die Ziele nicht klar sind, wenn die Kriterien nicht klar sind. Also wenn die Kinder sagen, ja, ich weiß ja nicht, was mich erwartet irgendwie, oder ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß auch nicht, warum ich es machen soll. Wenn ein hoher Zeitdruck irgendwie herrscht, wenn die Übungsphase einfach zu klein sind, zu kurz. Wenn öffentliche Fehlerpräsentation stattfindet, also wenn laut vor der Klasse Rangliste oder Fehler erläutert werden, das Ganze mit Sarkasmus irgendwie oder mit Beschämung, warum kannst du das nicht, wir haben das schon so oft geübt.
Da kann man auch nochmal die Folge mit der Belohnungstafel hören.
Genau, das kommt an der Stelle. Oder unvorhersehbare Reaktion von Lehrkräften, wenn immer irgendwie von Tag zu Tag das Verhalten irgendwie nicht ganz gleich ist irgendwie, wenn die Lehrkräfte Stress zu Hause hat und das mit in die Schule mitnimmt und dementsprechend an dem Tag total genervt ist. Aber am nächsten Tag ist sie wieder gut drauf. Also wenn das alles so schwankend ist, ist es für die Kinder, erzeugt das auf jeden Fall noch Angst dazu.
Wobei, da muss ich zu sagen, du hast das ja ab und an auch, also nicht unbedingt Stress, aber du bist ja auch nicht jeden Tag gut drauf und du gehst aber wiederum damit sehr offen um, ne? Und versuchst die Kinder darauf vorzubereiten.
Es kommt drauf an. Ich glaube, ich bin in meinen Emotionen recht stabil. Ich nehme so gut wie nie Stress von zu Hause mit. Also von zu Hause aus nehme ich irgendwie selten was mit. Wenn ich ins Auto steige morgens, bin ich eigentlich startklar. Andersrum wiederum, wenn ich in der Schule ins Auto steige, ist es meistens nicht ganz so. Aber von zu Hause aus nehme ich selten was mit. Ich nehme Sachen mit, die gravierend sind. Also letztens hat sich mein Sohn den Arm gebrochen und wir mussten nach Perleberl ins Krankenhaus und wir haben da übernachtet, ohne überhaupt Kleidung zu haben. Er musste in der Nacht zweimal operiert werden und pipapo. Ich bin am Mittwoch, also nach einer Nacht, zwei Tage und eine Nacht ohne Schlaf, bin ich dann irgendwann zurück in die Schule. Es stand eine wichtige Aufgabe für mich an, deswegen bin ich dann an der dann wieder da gewesen. Die Kinder wussten Bescheid, es wurde schon irgendwie kommuniziert über andere Lehrkräfte. Und ich habe den Kindern gesagt, ich bin extrem müde, was ich auch wirklich war. Ich habe gesagt, ich bin bestimmt gereizt auch. Also ich habe meine Gefühlslage, sei es pädagogisch wertvoll oder nicht, aber die Kinder wussten, woran sie sind, wie ich mich gerade fühle, dass sie Rücksicht nehmen sollen und so weiter. Und ich bin für euch da, das waren auch meine Worte, ich bin da gekommen, weil eine Arbeit stand vielleicht an, ich weiß nicht mehr genau. Und ich war halt trotzdem da und das war mir wichtig, dass sie wissen, aber es geht mir nicht, ich bin heute bestimmt nicht wie sonst immer.
Gut, aber das meine ich ja, das wäre jetzt zum Beispiel die Strategie, wenn jetzt manche Lehrkräfte das nicht so gut können. Ich denke, das ist halt auch eine persönliche Sache. Ja, aber man Sache. Muss
abwägen, irgendwie ist es jetzt irgendwie tagtäglich so. Also wenn ich mich mit meinem Mann gestritten habe, nehme ich das auch mit in die Schule tagtäglich? Oder bin ich in der Lage, solche Sachen einfach zu Hause zu lassen? Also ich spreche wirklich, wenn Sachen gravierend sind, dass man die nie, also man ist auch nur Mensch als Lehrkraft, da sollte man nicht irgendwie alles ausklammern. Kann man ja auch gar nicht. Wenn aber tagtäglich irgendwas ist mit dem Ehemann, mit dem Haus, mit dem Garten, mit den Nachbarn, wie auch immer, dass man so professionell ist, dass man das doch irgendwie zu Hause lassen kann. Mhm. Also man muss für die Kinder doch vorhersehbar sein irgendwo. Und wenn das nicht ist, ist es halt schwierig. dann sollte man irgendwie eine fehlerfeindliche Kultur irgendwie vermeiden. Also man soll wirklich einfach das auch vorleben, dass das Fehler machen halt an sich nicht schlimm ist, weil solange man übt. Und dann sollte man irgendwie ja, konsequent irgendwie rangehen, wenn Kinder Fehlverhalten aufweisen, wie andere auslachen zum Beispiel. Da muss man wirklich konsequent irgendwie dagegen vorgehen, um das Lernklima so förderlich wie möglich zu gestalten. Und dann hat man noch irgendwie systematische Sachen, die man wenig irgendwie vermeiden kann. Also zum Beispiel die Tests oder Notendruck, die sind halt irgendwie, die sind halt da, die kann man nicht irgendwie wegwischen. Allerdings kann man sich als Lehrkraft doch Strategien erarbeiten, wie man das irgendwie angstfrei gestalten kann. Und das ist irgendwie alles möglich. Also man muss sich aber als Lehrkraft dessen bewusst sein und nicht, naja, er hat Bauchschmerzen oder er hat ja nicht genug gelernt, deswegen hat er Bauchschmerzen. Nein, weil dann muss man die Sache auf den Grund gehen und wirklich klar irgendwie diagnostizieren, was ist los. Damit die Kinder irgendwie eine angstfreie Schulzeit haben können.
Ich denke, wir haben das Thema uns jetzt zu Genüge angeguckt. Vielleicht auch ein paar Ideen mitgegeben, dass einige Lehrkräfte ihre Antennen noch mal ein bisschen ausfahren können, noch mal gucken können, wie es ja um die Angst in ihrer Schule oder in ihrem Klassenzimmer bestellt ist und ob da nicht vielleicht doch ein, zwei Kinder dabei sind, die da in der Hinsicht noch Unterstützung brauchen.
Genau, es ist wichtig, das zu wissen und nicht abzutun irgendwie, sondern für manche Kinder zeigen vielleicht nicht ihr Potenzial, weil sie einfach nur voller Angst sind. Und da muss man als Lehrkraft wirklich überlegen, wie kann man dagegen vorgehen? Was kann ich machen, dass dieses Kind irgendwie sein Potenzial entfalten kann? Ist doch tragisch, wenn ein Kind irgendwie nur schlechte Zensuren hat, weil es Angst hat. Er kann das, aber er hat Angst und kann diese Angst irgendwie nicht zügeln. Das ist doch tragisch.
Dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, Jessica. Be safe. Und wir sehen uns nächste Woche.
Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr den Elementarwissen-Podcast gehört habt. Um keine Folge zu verpassen, folgt uns einfach auf Instagram oder abonniert den Podcast-Feed.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Für einen regen Austausch zum Thema Schulentwicklung tretet gerne unserer Facebook-Gruppe Elementarwissen bei.